Guten Morgen, willkommen zur Gesundheitssendung bei Radio Horeb, sagt Ihnen Sabine Böhler. Heute geht es um die Zeckenborreliose, eine Gefahr, die gerne aus dem Unterholz kommt. Zu Gast ist der Mitbegründer des Augsburger Borreliosezentrums, der Laborarzt Dr. Armin Schwarzbach. Er ist mein Studiogast. Ich grüße ihn ganz herzlich. Grüße Gott, Herr Dr. Schwarzbach.
Grüß Gott an alle Zuhörer von Radio Horeb.
Heute geht es um die Zeckenborreliose. Das ist eine Infektionskrankheit, die durch einen Zeckenstich übertragen wird. Auslöser sind bakterienähnliche Einzeller, nämlich die Borrelien, mit denen manche Zecken infiziert ist. Jede dritte Zecke im europäischen Raum enthält diese gefürchteten Borrelien. Die Infektion kann inzwischen ganzjährlich erfolgen. Ein Gipfel besteht in den Monaten Mai und Juni. Also der Gipfel war gerade oder vielleicht hat er sich sogar auch verschoben. Gefürchtet ist die Borreliose wegen der Spätfolgen, die auftreten können, wenn die Infektion mit Borrelien unentdeckt bleibt. Der Infekt kann sich dann im gesamten Organismus ausstreuen und es kann zu chronischen Entzündungen an den Gelenken oder des Nervensystems kommen. Herr Dr. Schwarzbach, es heißt, jede zweite bis dritte Zecke ist infiziert mit Borrelien. Laut Robert-Koch-Institut erkranken jährlich bis zu 60 bis 100.000 Menschen an der Zeckenborreliose. Warum kann der Zeckenbiss so gefährlich werden? Was ist denn das Gefährliche daran?
Das Gefährliche an dieser Übertragung von den Borrelien ist, dass es Wanderbakterien sind, die in sämtliche Organsysteme wandern können, sprich Gelenke, Nervensystem, Muskelsystem, und es hierdurch zu verschiedenen Symptomen kommen kann, die auch sehr schwer dadurch erkannt werden können durch die Hausärzte oder auch die Fachärzte.
Wie erfolgt denn nun so eine Infektion mit den Borrelien?
Die Infektion findet klassischerweise durch den Stich einer borrelienverseuchten Zecke statt. Sie hatten schon richtig gesagt, dass 30 bis 50% je nach Region die Zecken mit Borrelien verseucht sind und deshalb diese Übertragung auch stattfinden kann, aber nicht muss.
Wie wird denn erkannt, ob jetzt die Zecke, die gerade mich gestochen hat, dass die infiziert ist?
Es gibt dort das Zeichen der Wanderröte, eine Rötung im Bereich des Stichkanals, des Einstichs der Zecke. Allerdings bemerken viele Patienten überhaupt nichts von der Zecke, weil die Zecke natürlich auch eine Betäubung vor dem Stich dieser Hautstelle vornimmt. Und diese Wanderröte ist ein klares Infektionszeichen. Allerdings muss ich klar sagen, auch nicht jeder Patient, der Borrelien hat, bekommt eine Wanderröte gleichzeitig.
Wie verhalte ich mich denn nun, wenn ich eine Zecke entdecke, Herr Dr. Schwarzbach? Ich weiß nicht, ob sie infiziert ist. Kann ich da auch irgendwas falsch machen, dass ich gerade diese gefährlichen Borrelien dann selber verschulde, dass die in so einer Überzahl in meinen Körper kommen?
Ja, man sollte nach einem Zeckenstich grundsätzlich nicht in Panik verfallen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, die Zecke zu quetschen, weil dann im Todeskampf genau der Prozess der Übertragung der Borrelien oder anderer Erreger, die in Zecken drinstecken, stattfinden kann. Das heißt, in Ruhe die Zecke komplett entfernen in einer ruhigen Atmosphäre und nicht in Panik verfallen.
Also könnte es sein, wenn mich jetzt eine Zecke sticht, dass in dem Moment, wo ich sie entdecke, an meinem Körper ist vielleicht noch überhaupt nichts passiert. Es heißt also Ruhe bewahren und die Zecke in einer guten Art und Weise entfernen. Wie sollte sie entfernt werden?
Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, dass Sie die Zecke überhaupt richtig entfernen können, dann gehen Sie bitte zum Hausarzt oder auch in die Ambulanz eines Krankenhauses, wo sie fachkompetent entfernt wird. Es gibt aber auch natürlich auch in Apotheken erhältliche Zeckenzangen, Zeckenschlingen, aber auch die Zeckenkarte. Wir selbst verwenden die Zeckenschlinge, weil wir hier das Risiko des Drückens, des Pressens des Zeckenkorpus weniger haben.
Jetzt möchte ich doch noch mal fragen, kann ich schon durch puren Augenschein erkennen, dass jetzt nun eine Zecke infiziert ist?
Nein, leider sehen Sie das der Zecke überhaupt nicht an, ob Bakterien, Borrelien oder andere Erreger in der Zecke drinnen sind. Man hat allerdings die Möglichkeit, auch die Zecke als Corpus Delicti aufzuheben und dann die Zecke selbst testen zu lassen. Dieser Test ist schon sehr zuverlässig. Natürlich die Frage, wenn die Zecke voller Borrelien ist, was soll ich nachher tun?
Sie haben schon gesagt, ich kann daran erkennen, dass die Zecke mit Borrelien infiziert ist, dass es zu einer sogenannten Wanderröte kommt. Das ist ja ein Hautausschlag. Aber gibt es da noch weitere Symptome?
Ja, was sehr häufig übersehen wird oder vergessen wird, ist die Sommergrippe. 20% der Patienten bekommen eine richtige Grippe, einen grippalen Infekt mit Muskelgelenk, Gelenk, Nackenschmerzen. Das ist auch ein sicheres Zeichen einer Borrelieninfektion.
Und wenn ich das entdecke, dann sollte ich am besten sofort zu meinem Hausarzt auch gehen und sagen, ich bin von einer Zecke gestochen worden, oder?
In jedem Falle sollten Sie zum Hausarzt gehen, wenn Sie eine Wanderröte haben oder eine Sommergrippe nach einem Zeckenstich.
Mhm. Welche Tests sollten denn da gemacht werden?
Es ist folgendermaßen, dass wenn man eine Frischinfektion, eine Borreliose durchleidet, man in der Regel eine Antikörperproduktion bekommt im Körper. Wir sprechen von Antikörper der frühen Phase, das sind die IgM-Antikörper und die Antikörper der späten Phase, der IgG-Antikörper. Und wenn Sie im Verlauf, das heißt der Hausarzt nimmt Ihnen Blut ab, vor oder kurz nach der Infektion und nochmal 4 bis 6 Wochen später, ist es dann durchaus möglich, dass Sie quasi diese Infektion, die Frischinfektion im Blut beweisen können.
Man spricht doch bei solchen Infektionen auch immer von einer Inkubationszeit. Wie lange ist die denn bei der Zeckenborreliose?
Das ist ein sehr problematisches Thema. Wir wissen, dass in diesem Stadium 1 der frischen Infektion noch nach Wochen diese Wanderröte auftreten kann, auch an unterschiedlichen Stellen. Wir wissen aber auch, dass die Patienten überhaupt keine Wanderröte bekommen und dann gleich in ein fortgeschrittenes Stadium, wir nennen das die Organmanifestation, hineingelangen, wo die Organe von den Borrelien befallen werden mit den unterschiedlichen Symptomen.
Und ab wann kann denn nun eine Infektion im Blut festgestellt werden, verlässlich?
Es gibt keine 100% zuverlässigen Labortestungen in dieser Hinsicht. Wir haben ein Hilfsmittel natürlich der Labortestung. Es sind zum einen die Antikörperuntersuchungen, zum anderen die Untersuchung der T-Zell-Testungen, das heißt die NK-Zellen, die wir testen können und auch die T-Zellen. Allerdings ist das nicht 100%ig ausschließend. Entscheidend sind immer die klinischen Beschwerden des Patienten.
Jetzt sprechen wir schon die ganze Zeit von den Borrelien und dass sie jetzt schwer festgestellt werden können. Was sind denn jetzt Borrelien? Wir kennen ja Bakterien, die in unseren Körper kommen. Auch Schmutzgegenstände können Infektionen auslösen oder auch Viren. Zu was zählen denn die Borrelien?
Borrelien sind eine der wenigen Bakterienarten in der gesamten Mikrobiologie, die sich aktiv fortbewegen können als Bakterien. Wir sprechen auch von Wanderbakterien im Gegensatz zu anderen Infektionen, die mehr lokal beziehungsweise auch dann in Blutvergiftung sich äußern können. Das sind allerdings träge Bakterien. Diese Borrelien sind Wanderbakterien und das macht dieses Bild so komplex, dieses Erkrankungsbild. Wanderbakterien, wir sprechen auch von Chamäleon, einem Chamäleon der Medizin. Wanderbakterien sind Bakterien, die eben eine eigene Fortbewegungsmöglichkeit haben. Das heißt, nicht träge über Lymphflüssigkeit oder Blutstrom transportiert werden.
Heißt das dann also auch, dass die Symptome sich überall im Körper zeigen können? Weil zu den Frühsymptomen, Sie haben gesagt, eine Sommergrippe, okay, aber dann auch eine Nackensteifigkeit oder es gibt auch Menschen, die haben Sehbeschwerden.
Das ist das Riesenproblem an der gesamten Thematik der Borreliose. Wir wissen, dass diese Erkrankung, die man als unspezifische Symptome benennt, ich nenne Ihnen einige, einen Erschöpfungszustand, Schulterbeschwerden, wandernde Gelenkbeschwerden, muskuläre Schwäche, aber auch Sehbeschwerden, Sehstörungen, Tinnitus beispielsweise, Hörbeschwerden, Kribbeln, Ameisenlaufen, brennende Fußsohlen, Sensibilitätsstörungen. Das ist eben alles möglich durch eine Borrelieninfektion.
Also dann ist ja die Gefahr auch groß, dass der Arzt, wenn ich vielleicht auch schon eine Vorerkrankung hatte, dann eine Fehldiagnose stellt.
Das ist eine Frage, die im Endeffekt vom Kollegen beantwortet werden muss. Da sprechen wir von Differentialdiagnose, differenzialdiagnostische Abklärung. Jeder Arzt sollte natürlich auch einen Patienten fragen oder überlegen, ob nicht eine Borreliose die Ursache dieser Symptome sein kann.
Welche Tests kann denn jetzt nun auch ein Arzt machen, die von meiner Krankenkasse übernommen werden sollten? Und wie sollte man sich denn jetzt verhalten direkt nach solch einem Zeckenstich, wenn ich jetzt welche von diesen Frühsymptomen habe?
Es ist für den Patienten sehr schwierig natürlich zu unterscheiden, sind meine Symptome jetzt herkommend von Abnutzungserscheinungen oder von anderen Ursachen. Man sollte den Hausarzt konsultieren und auf die Möglichkeit der Antikörperdiagnostik in Betracht ziehen dort. Hier ist allerdings klar zu erwähnen, es wird von den Kassen nur ein ELISA-Suchtest bezahlt, der sehr, sehr schlecht zuverlässig ist. Wir haben Literaturangaben, dass bis zu 70% dieser Teste versagen, so dass ich jedem dem Immunoplot als Testsystem ans Herz legen möchte, die Antikörperuntersuchung mittels Immunoplot.
Was ist, wenn ich meinem Arzt sage, ich möchte gerne diesen Immunoplot-Test, wenn ich mir dieses Wort jetzt überhaupt merken kann, oder wenn ich sage, ich möchte gerne weitere Untersuchungen, das kann jeder Arzt machen, da muss ich wahrscheinlich erstmal die Kosten selber tragen, oder wie geht das?
Da haben Sie wieder völlig recht. Es ist von unserem Kassensystem leider so vorgegeben, dass der ELISA, der Screening-Test, von allen Kassen bezahlt wird. Der Immunoplot nur im positiven Falle des ELISA. Allerdings, wenn der Immunoplot dann positiv sein sollte, ist sicherlich die Kasse gezwungen, auch diese Kosten zu übernehmen.
Angenommen, ich lasse jetzt solch einen Immunoplot-Test machen oder ich habe auch einen Arzt, der vorsichtig ist. Heißt das dann für mich, wenn Frühsymptome auftauchen, ich hatte einen Zeckenstich, ich gehe davon aus, da waren Borrelien drin, muss ich dann Antibiotika nehmen oder?
Grundsätzlich nimmt man keine Antibiose ohne Beschwerden. Wenn Sie natürlich dann alle anderen Ursachen durch den Hausarzt haben ausschließen lassen, die in Frage kommen, dann ist in jedem Fall eine fachgerechte Antibiose bei der Borrelieninfektion indiziert.
Also sind diese äußeren Symptome, könnten dann schon Hinweis genug sein auf eine Infektion, weil das würde ich jetzt gerne einfach mit Ihnen herausarbeiten. Wir sind Laien, die wir das jetzt hören. Wir sind verängstigt, weil es gibt diese Spätsymptome. Vielleicht sagen wir einfach nochmal, in welchen Stadien auch die Erkrankung ablaufen kann.
Ja, wir haben klassischerweise drei Stadien. Das Stadium 1, der Wanderröte Sommergrippe, wo wir gesprochen haben. Dann nach Wochen bis Monaten tritt das Stadium der akuten Organbeteiligung auf. Und nach Monaten bis Jahren dann das chronische Stadium der Organbeteiligung. Und diese Stadien sind eben auch überspringbar, wie ich Ihnen schon dargestellt habe. Das heißt, wir haben hier ein Chamäleon auch der Symptome vor uns. Und viele denken auch gar nicht mehr an einen Zeckenstich, wenn sie dann schon chronische Beschwerden haben.
Mhm. Sie sind erstmal Mitglied der Deutschen Borreliose-Gesellschaft und dann haben Sie sich entschlossen, in Augsburg ein privates Institut zu eröffnen, das sich Borreliose-Patienten annimmt. Was sind denn so typische Krankheitsgeschichten von Borreliose-Patienten?
Ja, das Borreliose-Zentrum, wo ich in Augsburg mit meinem Kollegen gegründet habe, ist zwar eine Privatinstitution, aber wir haben einen Kassenpatientenanteil von 70%. Wir haben viele chronische Verlaufsformen, die wir sehen, Stadium 3 der Infektion. Und hier sind viele Patienten, die als Fibromyalgie, Rheuma, Karpaltunnelsyndrom, ALS, Multiple Sklerose, Demenz, Arthrose, möglicherweise auch fehldiagnostiziert wurden. Ich sage nicht fehldiagnostiziert, ich spreche davon auch, dass die Patienten eine Ursache finden schon in Infektionen für ihr Erkrankungsbild. Beispielsweise spreche ich davon, wenn jemand MS oder Multiple Sklerose ähnliche Symptome hat. Das wird von uns auch akzeptiert, diese Diagnose. Allerdings sagen wir, die Ursache dafür kann durchaus eine Neuroborreliose sein.
Und kann das denn so nachträglich noch festgestellt werden?
Hier bewegen wir uns in einem Spezialgebiet der Labordiagnostik. Es gibt Parameter, das heißt Laborbestimmungen, die diese Chronizität der Erkrankung gut dokumentieren können. Ich nenne hier den CD57-Zelltest, der nach einem Jahr Beschwerdeverlauf nach unten sinkt, diese CD57-Zellen. Und der weitere wichtige Test ist für uns von der Deutschen Borreliose-Gesellschaft der LTT-Test.
Angenommen, Sie stellen später fest nach Jahren, ja, es lag ein Zeckenstich vor. Der Zeckenstich hatte eben diese gefährlichen Bakterien, die Borrelien. Kann das dann im Nachhinein noch repariert werden, die Schäden, die da schon angerichtet wurden?
Ich denke, dass wir hier ganz gute Möglichkeiten haben. Grundsätzlich, was wir auch so sehen in der Praxis, es sind ja doch bakterielle Infektionskrankheiten. Und hier haben wir, ich sage auch Gott sei Dank, die Antibiotika zur Verfügung. Und Antibiotika sind hochwirksame Substanzen gegen Bakterien. Wir haben dort Heilungschancen doch von 60-70%, selbst bei langjährigen, 10-jährigen oder 20-jährigen Verläufen, was wir sehen.
Und normalerweise ist es ja da so, dass so eine Antibiotika Therapie, also wenn wir sagen Zeckenborreliose, eine Gefahr aus dem Unterholz, dann ist die Gefahr eben, sind die Spätfolgen. Und wenn wir jetzt von der Antibiotikatherapie sprechen, dann ist das bestimmt nicht eine Therapie über 9 Tage, wie das so bei der Grippe üblich ist. Wie lange muss denn ein Borreliose-Patient, ein Infizierter, damit rechnen, dass er jetzt Antibiotika nehmen muss?
Grundsätzlich so lange behandeln, bis der Patient wieder gesund ist. Das heißt, diese, die von der bakteriellen Infektionskrankheit herkommen, müssen so lange antibiotisch behandelt werden, bis der Patient wieder symptomfrei geworden ist. Oder man muss dann überprüfen, ob es tatsächlich eine Borrelieninfektion als Ursache ist.
Und jetzt muss ich noch mal fragen, ich bin ein Fan und viele meiner Hörer vielleicht auch der Naturheilkunde, der sanften Medizin. Und wenn wir dann hören, wir müssen über längere Zeit Antibiotika nehmen, dann denkt man erstmal an die vielen Nebenwirkungen, die diese Antibiotika machen. Gibt es Alternativen dazu?
Ja, grundsätzlich wird bei der Antibiose nicht bedacht, dass man auch zusätzlich Probiotika, das heißt Darmflorabakterien, geben muss, weil viele Antibiosen müssen abgebrochen werden wegen der Darmflora, der Dysbiose, wo wir von sprechen, dieser Unordnung. Das heißt, wir müssen eben schauen, dass wir auch alles Mögliche tun, dass die Therapie durchgestanden und durchgehalten wird. Das heißt, Probiotika geben, Vitamine geben, Mineralien, Spurenelemente. Aber Sie haben angesprochen, es gibt auch bei uns oder überall Patienten, die Antibiotika nicht vertragen, weil sie allergisch sind. In diesen Fällen gibt es durchaus absolut sinnvolle naturheilkundliche Ansätze. Als Beispiel nenne ich hier die wilde Karde in Kombination mit einer Leber-Niere-Galle-Entgiftung oder Artemisin. Also es gibt durchaus auch sehr viele Möglichkeiten in der Naturheilmedizin.
Und wenn ich jetzt solch eine Borreliose durchgemacht habe, bin ich dann immun?
Das ist leider auch ein Trugschluss. Einige Patienten produzieren tatsächlich diese Gedächtnis-IgG-Antikörper. Das sind keine Schutzantikörper, keine Schützenantikörper. Das sind Antikörper, die lediglich einen Kontakt dokumentieren. Sie können sich also jederzeit wieder mit Borrelien infizieren.
Wir sprechen über die Zeckenborreliose, liebe Zuhörer, einer Gefahr, die aus dem Unterholz kommt. Wir haben schon gehört, das Gefürchtete an der Borreliose, das sind die Spätfolgen. Spätfolgen, die manchmal auch den Arzt dazu verleiten, auch andere Diagnosen zu stellen. Also man könnte sagen, die Erkrankung Zeckenborreliose tarnt sich auch. Lassen Sie uns noch einmal auf diese Symptome eingehen. Also ich kann mir vorstellen, jeder an dem Radio wird sich jetzt fragen, ja, ich gehöre zu denen, die an Rheuma leiden, die Nervenerkrankungen haben. Ich bin oft müde. Ich hatte mal Fieber in einem Sommer sehr stark und bin mir nicht ganz sicher, wo das herkommt. Wer sollte jetzt hellhörig werden, Herr Dr. Schwarzbach?
Ja, grundsätzlich jeder, der in der Vorgeschichte einen Zeckenstich hatte oder auch eine hohe Zeckenexposition, das heißt Hunde oder Katzen mit Zeckenbefall zu Hause hatte oder viel Gartenarbeit in Waldrandlage, viel Outdoor-Aktivitäten früher also draußen gewesen ist in seiner Freizeit. Das heißt, es gehört eben zu einer differenzialdiagnostischen Abklärung, ob nicht eine Borreliose die Ursache dieser Fibromyalgie, Rheuma, Arthrose sein kann.
Und sicherlich sollten das auch Menschen sein, die vielleicht in den Wald gehen und dazu neigen, sich leichter zu bekleiden. Denn es gibt ja viele Waldarbeiter, die waren ihr Leben lang im Wald, sind aber, sagen wir mal, bis zum Hals eingepackt mit einer Schutzhose, mit Schutzkleidung. Haben Sie denn festgestellt, dass auch bestimmte Menschentypen Zecken anziehen? Hellhäutige oder Frauen?
Ja, da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen. Es gibt richtige Zeckenopfer, die die Wiesen leer räumen voller Zecken, während andere überhaupt keine Probleme mit Zeckenstich haben. Ich will aber davor warnen, es reicht im Prinzip ein einziger Zeckenstich aus, um auch dann mal krank zu werden. Da spricht nicht die Anzahl ist so entscheidend, sondern es ist Fakt, ob die Zecke überhaupt Borrelien hat, wie aggressiv diese Borrelien sind im Körper.
Wäre denn auch mal ratsam, wenn ich jetzt keine Beschwerden habe, aber ich weiß, ich bin jemand, der gerne draußen ist, dass ich auch mal einfach auf Verdacht sage, untersuchen Sie doch mal mein Blut, ob ich Antikörper habe, ob ich Borreliose vielleicht mal hatte?
Nein, also grundsätzlich macht jetzt keinen Sinn, die Bevölkerung zu screenen auf Borrelien-Antikörper. Wir wissen, dass 16% sowieso Antikörper haben, wie bei anderen Infektionen auch. Entscheidend ist immer, welche Beschwerden habe ich. Natürlich der professionelle Waldarbeiter, der muss natürlich untersucht werden, auch regelmäßig, weil dort das Risiko unverhältnismäßig sehr hoch ist. Und sie haben dort auch unter Umständen berufsgenossenschaftliche Ansprüche.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen heute über die Zeckenborreliose, einer Gefahr, die aus dem Unterholz kommt. Unser Gast ist Labormediziner, er ist Mitglied der Deutschen Borreliose-Gesellschaft und er ist Mitbegründer des Augsburger Borreliose-Zentrums. Wir sprechen mit Dr. Armin Schwarzbach. Gleich geht es weiter mit dem Hörertelefon der Gesundheitssendung bei Radio Horeb, die Zeckenborreliose. Willkommen bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Heute mit der Gesundheitssendung. Wir sprechen über die Zeckenborreliose und wir kommen ins Gespräch mit Ihnen, liebe Zuhörer. Meine erste Hörerin, das ist Frau Beret. Sie hat uns aus München erreicht. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Mein Name ist Beret. Ich habe an den Doktor eine Frage. Ich habe einen Freund, der hat Landwirtschaft und bei dem wurde der Zeckenbiss nicht erkannt. Und der hat immer irre Kopfschmerzen und hat nur Kopfschmerztabletten bekommen und leidet jetzt seit fast 3 Jahren an schwersten Depressionen. Kann man dem noch helfen? Ist da noch eine Möglichkeit, mit der Antibiotika einzugreifen? Denn er war bei vielen Ärzten, aber sie sagen, das ist hoffnungslos. Er muss eben mit dieser schwersten Depression jetzt leben. Ich warte Ihre Auskunft.
Also Herr Dr. Schwarzbach antwortet Ihnen schon, aber eher in Mimik und Gestik. Könnten, Herr Dr. Schwarzbach?
Ja, ich habe gerade im Kopf geschüttelt, weil man kann jederzeit natürlich noch Infektionen behandeln. Also man kann nicht pauschal sagen, man kann nicht mehr behandeln. Der Punkt ist natürlich der, dass man jetzt zunächst einmal eine Bestandsaufnahme der Aktivitäten machen sollte über den LTT, CD57, auch die Antikörper mittels Immunoblot. Dann nochmal eine exakte Anamnese, das heißt die Beschwerden mal alle durchleuchten, die vorhanden sind und dann natürlich eine Entscheidung finden. Es gibt heute doch noch weitere antibiotische Möglichkeiten, beispielsweise bei Kopfschmerz-Minocyclin in der Kombination mit Hydroxychloroquin, was dort auch sehr erfolgreich eingesetzt wird. Man muss aber auch schauen, ob nicht eine andere Infektion, wir sehen sehr häufig auch Chlamydien-Koinfektionen, Ehrlichien, Babesien, Rickettsien, das gehört eben dazu, dass man das einfach mal wirklich fachkompetent abklärt, diesen infektiologischen Bereich und dann kann man auch wirklich Hilfestellung leisten.
Das heißt also, dass der Bekannte von der Frau Beret jetzt sich einen Arzt sucht, einen Hausarzt vielleicht auch sucht, der dem Ganzen offen gegenübersteht.
Ja, das ist natürlich die Grundlage, die Arbeitsvoraussetzung. Ein Fall so aufgeben würde ich ohne weiteres nicht. Die Frage ist immer, welche Antibiotika hat man schon bekommen? Ist wirklich ausreichend behandelt worden? Ich hatte ja gesagt, solange die Beschwerden da sind, muss behandelt werden im Endeffekt. Das heißt, Optionen sind für jeden Patienten in meinen Augen vorhanden.
Frau Beret?
Ja, ich danke Ihnen herzlich und er kann sich auch bei Ihnen zur Behandlung anmelden, oder?
Ja, oder auch die Deutsche Borreliose-Gesellschaft mit verschiedenen Fachexperten. Es gibt, möchte ich auch darauf hinweisen, den Deutschen Borreliose- und FSME-Bund als Ansprechpartner Hilfestellung. Es gibt auch in München Kollegen. Natürlich, wir in Augsburg stehen da auch jederzeit bereit.
Gut, ich danke Ihnen herzlich.
Und danke schön, Frau Beret. Und die Kontaktdaten, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, die hält wie immer unser Hörerservice für Sie bereit. Die Rufnummer, das ist die 0700 75257525 oder gehen Sie ins Internet, dort haben wir die Kontaktdaten zur Sendung schon für Sie hinterlegt. Frau Bayer, auch aus dem Raum München, Sie sind unsere nächste Hörerin. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich hätte eine Frage und zwar habe ich letzte Woche 4 Zeckenbisse gehabt und habe aber jetzt seit 3 Tagen Schwindelanfälle und eine Ischiasis. Jetzt weiß ich nicht, ob das schon mit dem einen Zusammenhang hat, mit den Zeckenbissen.
Ja, ist natürlich die Zeitdauer recht kurz für solche Beschwerden. Das hieß, es wäre ja gleich in ein fortgeschrittenes Stadium übergesprungen. Wenn Sie da Unsicherheit haben, gehen Sie bitte mal zum Hausarzt und lassen mal eine Serologie machen, wenn man dann IgM-Antikörper der frühen Phase findet. Man muss ja auch keine Wanderröte haben, das haben Sie heute gehört.
Ja, ja.
Man muss noch nicht mal einen Zeckenstich bemerken, das nächste an der Sache. Aber 4 Zeckenstiche, das Risiko ist da, sie ist aber nicht so hoch, aber ich würde es trotzdem abklären lassen.
Jetzt hätte ich noch eine Frage, Herr Doktor, an Sie. Und zwar haben Sie von der Zistrose schon was gehört?
Ja, Sie sprechen da eine Alternativmöglichkeit der chronischen Borreliose an. Wir selbst haben dort noch keine Studien vorliegen. Das heißt, wir sind da sehr vorsichtig auch mit Zistus oder verschiedenen anderen Therapieansätzen. Ich kann Ihnen da ein Lehrbuch aus Amerika empfehlen. Das ist The Lyme Disease Solution von einem Kenneth B. Singleton. Dort steht in einer sehr guten Übersicht sämtliche aktuellen therapeutischen Möglichkeiten drin.
Ah ja, Darf ich noch eine Frage stellen?
Ja.
Und zwar, hat es mit der Übersäuerung des Körpers was zu tun, wenn man sehr viele Zeckenbisse hat?
Ja, also es ist so, dass diese Infektionen, die chronischen Infektionen, ja zu einer Übersäuerung führen im Endeffekt. Ist natürlich die Frage, waren Sie vorher schon übersäuert durch eine andere Ursache oder ist die Übersäuerung durch diese Inflammation, durch die gesamte Entzündung des Körpers überhaupt gekommen? Dann muss natürlich auch diese Übersäuerung entsprechend behandelt werden und wir behandeln auch grundsätzlich mit alkalischen Ansätzen an die Patienten.
Aha, ich bedanke mich ganz herzlich.
Dankeschön.
Wiederhören.
Alles Gute für Sie, Frau Bayer. Für Gott auf Wiederhören. Frau Oswald aus Weil in der Nähe von Landsberg am Lech ist unsere nächste Hörerin. Grüße Gott.
Grüß Gott, hier ist Oswald. Und zwar, Herr Doktor, habe ich eine Frage. Ich bin allerdings schon über 60 und ich leide sehr stark an Gelenkschmerzen. Und also es wurde auch Fibromyalgie festgestellt, weil es einfach nicht mehr weiter wussten. Und ich habe einfach Schmerzen überall, wo man hinlangt. Und wir haben als Kinder in der Landwirtschaft auch mithelfen müssen, sehr viel im Wald gewesen. Und da hat man früher auf Kleidung überhaupt nichts gegeben. Und wenn man Zeckenbiss gehabt hat, dann hat man einfach hergenommen und rausgezogen. Was kann man da tun oder was kann man da heute noch was tun?
Ja, das ist auffällig, dass wir haben gerade einen Erkrankungsgipfel, was Sie auch so inzwischen 60 und 70, wobei Sie damit noch nicht zum alten Eisen gehören, möchte ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein Alter, wo das Immunsystem etwas nachlässt. Das heißt, diese Infektionen scheinen dort wirklich auszubrechen. Ich würde auf jeden Fall zum Hausarzt gehen, mal einen Immunoblot machen lassen. Wenn er dort Antikörper findet, dann ist auf jeden Fall ein Kontakt da und dann muss es weiter abgeklärt werden.
Ja, ich habe zum Hausarzt schon mal gesagt, weil wir ja nicht wissen, was, von wo das herkommt. Und ich kriege immer nur Schmerzmittel und total daneben. Ja. Teilweise, mir geht es momentan jetzt ein bisschen besser, aber ich habe Tag- und Nachtschmerzen. Und bei Nacht wird es am schlimmsten, wenn man zur Ruhe kommt.
Frau Oswald, vielleicht wäre für Sie auch eine Lösung. Sie wenden sich an den Hörerservice und lassen sich vielleicht auch die Kontaktdaten von einem Arzt geben, der sich auch auf die Zeckenborreliose schon spezialisiert hat.
Ja, das werde ich machen. Vielen Dank.
Ja. Ja, auf Wiederhören, für Gott, auf Wiederhören.
Für Gott.
Ja, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. Eine Hörerin aus Berg bei Ravensburg, Frau Zehnbrot.
Zehnbrot, ja.
Ja, grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich habe, also zurzeit ist bei uns das Thema sehr aktuell. Mhm. Ich habe einen 7-jährigen Sohn, der bin ich vor 5-6 Wochen zum Arzt gegangen, weil er ständig Kopfschmerzen hat. Er hat ständig Kopfschmerzen und manchmal hat er immer wieder gesagt, in einer Stunde ganz, immer ganz stark und dann flacht es wieder ab. Mhm. Und es war so 3 Wochen lang, wo er ständig Kopfschmerzen gehabt hat. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und der hat mir dann EEG gemacht, da ist alles in Ordnung, zum Augenarzt untersucht, ein bisschen Sehschwäche, aber auch nicht so schlimm. Mhm. Und er hat immer wieder gesagt, er sieht auch verschwommen. Mhm. Und jetzt sind die Kopfschmerzen, haben nachlassen, aber er hat starke Rückenschmerzen in den letzten paar Tagen. Also, und er ist oft müde und auch Gliederschmerzen, klagt er. Aber das ist nur mein Zeitenweis. Manchmal ist er wieder dann draußen, springt rum, ist wieder nichts. Also die letzten 2 Tage, 3 Tage ist er sehr schlecht eingeschlafen, immer wieder klagt er über Schmerzen.
Was Sie sagen, ist an sich ganz klassisch. Ich kenne selber auch Fälle, da haben die Kinder auch Lernschwierigkeiten, die haben Erschöpfungszustände, einen Leistungsverlust selbst und haben auch Kopfschmerzen. Das Klassische an Borreliosen ist auch so, dass das schubweise verläuft. Am Anfang sind diese Beschwerden gar nicht da, also nicht immer da, können so schubweise kommen, auftreten. Also das muss auf jeden Fall auch mal abgeklärt werden, weil Sie ja doch am Bodensee doch sehr viele Zecken haben, was wir wissen, auch von Selbsthilfegruppen und dort natürlich auch viele Borreliosefälle haben.
Ja, vor ein paar Tagen hat er auch gesagt, weil Sie jetzt gerade Tinnitus auch genannt haben, er hört einen ganz hohen Ton, Mama, hörst du den hohen Ton nicht? Und dann sagt er nochmal, weil jetzt ist er aber wieder weg.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass Ihr Kind da simuliert, weil die Kinder sind dann schon sehr beeinträchtigt. Also man sollte auf jeden Fall mal abklären, weil diese Entzündung des Sehnervs ja auch dahinter stecken kann und nicht, dass da auch viel Zeit verloren geht. Man kann Kinder aber auch dann wieder sehr gut behandeln, das muss man dazu sagen.
Also ich war auch beim Arzt und der hat jetzt das so eingestuft, wie wenn es eine psychische Sache wäre und hat autogenes Training mir verschrieben. Oder gesagt, er soll autogenes Training machen. Er hat nur den Bluttest gemacht, wo man praktisch nur in den Finger stupft und da ist praktisch nichts rausgekommen.
Ja, ja. Kann ich Ihnen auch nur raten, machen Sie mal den Immunoblot, der ist empfindlicher von dem Testsystem her, und machen Sie mal den Aktivitätsparameter, den LTT-Test.
LTT-Test ja. Heißt der. Ja. Und wie viel kostet der Immoplot? Wie Sie gesagt haben, wird der nicht von der Kasse bezahlt?
Im positiven Falle denke ich, dass die Kassen dann schon das zahlen müssen, weil eben der Test positiv ist. Im positiven Falle wird er auch gezahlt. Das heißt, Sie müssen mit dem LTT rechnen, der ist leider keine Kassenleistung mehr, um die 140 Euro.
Ja, aber das wird man ja machen, wenn es genau beim ja. Kind dann bei geholfen wird. Klar, jetzt ist das Kind auch, alle sagen psychisch, ist es, ja, weiß auch nicht.
Ja, alles, es gehört auf jeden Fall zur Abklärung dazu. Ich kann Ihnen nur ans Herz legen, lassen Sie das mal klären.
Ja, okay. Vielen Dank, Herr Dr. Schlafbach.
Auf Wiederhören, Frau Zienbrot. Wir befinden uns ja jetzt auch auf einer Gratwanderung, Herr Dr. Schwarzbach. Auf einer Seite möchten wir aufklären mit dieser Sendung, auf der anderen Seite möchten wir aber auch keine Panik machen. Auf der anderen Seite muss man immer wieder auch sagen, dass Ärzte nicht so informiert sind. Wir als Patienten können uns inzwischen gut informieren, auch durchs Internet. Kommt es da auf Sie manchmal auch zu? Ich habe letztens den Begriff gehört von einer Internetborreliose, also dass also quasi Patienten zu Ihnen kommen und sagen, ja, mein Arzt, der hat mich gar nicht richtig ernst genommen und meinte jetzt auch, ich habe mich zu sehr angelesen, habe zu viel schlimme Dinge gehört.
Ja, wir hören in letzter Zeit auch insgesamt in den Publikationen sehr häufig den Begriff Angstneurose, Internetborreliose. Natürlich gibt es auch eine kleine Anzahl bei jeder Erkrankung grundsätzlich von Patienten, die auch solche Zustände dann entwickeln. Nur eben zu den Depressionen. Wir wissen auch, dass bei Depressionen, bei Entzündungen Serotoninmangelzustände zu messen sind, dass eben über das Tryptophan eine Aminosäure ausgelöst wird. Das heißt, man solle das auf jeden Fall ernst nehmen, nicht gleich in die emotionale Schiene, sondern erstmal sachlich über auch alle Tests Möglichkeiten und eine exakte Anamnese der Beschwerden dann auch diagnostizieren.
Dankeschön bis hierhin. Wir haben weitere Hörer in der Leitung. Aus Beingries im Altmühltal hat uns Frau Stöckel erreicht. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Stöckel. Herr Dr. Schwarzbach, ich befinde mich seit November in Ihrer Obhut angeblich. Ich habe da ein ganz großes Problem. Mhm. Und zwar, ich habe meine 56-Tage-Behandlung, die ganze Augsburger Schema hinter mir. Mhm. Ich habe auch Co-Infektionen, es ist alles erkannt, aber ich fühle mich in Ihrer ganzen Sache überhaupt nicht aufgehoben. Das muss man hier einfach mal sagen. Ich befinde mich wirklich im Niemandsland, für mich ist niemand zuständig. Ich kriege jetzt noch Schmerzmittel, muss das nehmen. Man hat gesagt, es hat sich ein Schmerzzentrum aufgebaut im Rückenmark. Mhm. Der Dr. Nikolaus wollte mich jeden Donnerstag anrufen. Ich warte seit 15. Mai. Ich erreiche niemanden. Die Frau Dr. Vogt war vorher da, hat gesagt, alles war umsonst. Er sagt, das ist nicht so. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ich kriege eine Rechnung um die andere, wenn ich nur anrufe. Ja, es stehen nur Kosten, denn meine Kasse zahlt nach dem zweiten Bluttest gar nichts mehr. Keinen Pfennig mehr, wobei ich wirklich eine schwere Infektion hatte. Die Borrelien sind angeblich nicht mehr feststellbar. Ich bin zu hoch dosiert worden mit der Karte. Ich habe jetzt 3 Tropfen. Ich habe Beschwerden. Ich schwitze. Es ist für mich kein Hausarzt zuständig. Es ist niemand zuständig. Ich muss darauf hinweisen, es ist eine schwere Behandlung, ja. die man einfach so in der Ferne, wir wohnen 110 Kilometer von Augsburg weg, ja. sehr, sehr schwer ist. Ja. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Bei mir geht es tagtäglich abwärts.
Ja, also wir sehen aus dieser doch dramatischen Schilderung, dass die Erkrankung sehr ernst zu nehmen ist. Wir in Augsburg sind auch ziemlich überlastet, muss man sagen. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass wir da bewusst Patienten nicht betreuen würden. Natürlich, wir setzen uns für alle Patienten ein, die bei uns sind. Es ist so, wir brauchen aber auch einen Hausarzt vor Ort. Man kann Behandlungen immer sehr schlecht aus der Ferne auch steuern. Man braucht einen kooperierenden Hausarzt dazu. Und das wäre auch mein Appell auch an Sie, sich doch noch einen fachkompetenten Kollegen, mal der sich der Sache annimmt, der auch da mit uns, mit Herrn Dr. Nikolaus, einem Cheftherapeuten, in Kontakt tritt, damit man da eine sinnvolle Therapie steuern kann. Wir können das, schauen Sie, wir können das direkt auch vergleichen mit den Onkologen, die wir so ein bisschen darstellen, die Patienten auch mitbetreuen müssen. Aber man braucht auch einen Arzt vor Ort, das ist ganz klar.
Das heißt, keinen Deut Bescheid. Ich habe eine Hausärztin, ich habe alles dort abgegeben. Es mussten ja die ersten Wochen, alle 14 Tage, der Leber- und Nierentest gemacht werden. Genau. Die Ärzte wussten nicht, wie das Medikament ausgeschieden wird, weil bei mir eine Nierenerkrankung da ist. Ich weiß, ich will nur eine konkrete Frage an Sie stellen. Wie soll ich jetzt weitermachen?
Ja, also ich kann Ihnen das Angebot machen. Ich werde mich akut um Ihren Fall dann kümmern. Wir können ja nachher nochmal uns kontaktieren und ich werde mich dann für Sie einsetzen.
Ja, okay.
Danke, dass Sie angerufen haben und alles Gute für Sie. Ja?
Danke.
Und wir sehen jetzt daraus, Herr Dr. Schwarzbach, dass die Not schon da ist von den Patienten, dass Sie mit Ihrem Zentrum an die Grenzen kommen, was aber nicht heißt, dass die Arbeit, die Sie tun, damit schlecht ist. Schwester Ewalda aus Köln, Sie sind unsere nächste Hörerin. Grüß
ja.
Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Dieser Vortrag hat mich sehr interessiert, weil meine Schwägerin ist davon sehr betroffen. Meine Schwägerin wohnt in Polen bei Gleiwitz. Voriges Jahr war ich zu Hause und da sagte mir, vor 2 Jahren hat sie da diese Zecke da gestochen am Bauch. Die hat da aber irgendwie hat sie das nie gedacht, dass das so Folgen haben kann. Dieses Jahr, vor einigen Tagen bin ich da zurück, wir waren 2 Wochen in Urlaub und da habe ich dann wieder bei der Schwägerin, war die fast alle Tage. Die Situation hat sich bei ihr so verschlechtert. Sie geht nur mit Mühe und Not mit dem Rollator. Die kann praktisch alleine nichts. Die kann auch nicht mehr sprechen. Auch die Sprache ist gelähmt, obwohl die ist auch behandelt dort in Krakau bei einer Ärztin. Längere Zeit hat sich, glaube ich, 3 verschiedene Antibiotika genommen. Dann, also die war in vielen Krankenhäusern in Katowice und wo immer jemand da was empfohlen hat.
Aber was ist denn jetzt so Ihre ganz konkrete Frage?
Ja, die konkrete Frage wäre, ich möchte der Schwägerin helfen, die ist 62 Jahre, die hat eine tiefe Depression jetzt bekommen. Wie könnte ich ihr helfen? Was kann ich machen?
Ja, da kann ich Ihnen sagen, es gibt inzwischen eine Selbsthilfeorganisation auch in Polen, die mit der deutschen Selbsthilfeorganisation wieder in direkter Verbindung steckt. Man möchte da auch eine europäische Selbsthilfeorganisation gründen die nächste Zeit. Ich würde versuchen, zunächst über diese Selbsthilfeorganisation, über den Deutschen Borreliosebund mal einen Kontakt herzustellen. Wir wissen, dass in Polen eine sehr große Thematik auch ist. Wir hatten auch schon einige Patienten aus Polen. Wir müssen aber eins auch dazu sagen, das zeigt auch dieser Fall, dass in den Behandlungen ist doch sehr schwierig ist, auch bei chronischen Verläufen. Auch wir haben nicht hundertprozentigen Erfolg bei Therapien. Ich habe ja gesagt, liegt bei 60-70%, aber es gibt auch sehr therapieresistente Verläufe.
Ja, und die Adresse, wo wäre dann, wo Sie...
Da wenden Sie sich bitte an unseren Hörerservice. Auch für alle anderen Hörer, die gerne Kontakt aufnehmen möchten mit dem Deutschen Borreliosebund oder auch mit anderen Selbsthilfeorganisationen. Wir haben Kontaktdaten für Sie im Internet hinterlegt oder beim Hörerservice. Die Nummer 0700 75 25 75 25. Ich sage die Nummer am Ende der Sendung nochmal an. Vielen Dank, Schwester Ewalda. Schöne Grüße nach Köln. Auf Wiederhören. Eine Hörerin aus Bayern. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Sie Gott. Herr Doktor, ich war vor 3 Jahren schon mal bei Ihnen, weil ich da einen Stich hatte. Und Sie hatten es schon festgestellt, dass es also eine, sagen Sie mal schnell, eine Borreliose ist, ja. Und es wurden mir dann, ich sollte dann zu Hause beim Hausarzt, sollte ich mir die Medikamente, also Infusion geben lassen. Und er hat mir sie einfach nicht gegeben, hat gesagt, ich habe selbst nicht festgestellt, der ELISA-Test ist nicht so schlimm oder zumindest, also es ist nicht so weit, dass ich Ihnen so ein starkes Medikament gebe. Und ich gehe 3 Jahre schon mit Schmerzen rum. Man hat ein Sjögren dann festgestellt, ein Lupus wollte man auch, hat aber auch im Blut nicht endgültig diesen Lupus feststellen können. Ich bin also verzweifelt, das muss ich schon ehrlich sagen. Wenn ich jetzt nochmal zu Ihnen komme, kann ich dann teilweise, ich bin bei der Barmersatzkasse, teilweise von der Barmersatzkasse etwas bekommen, wissen Sie das?
Ja, also es ist auch durchaus möglich, über die Kostenerstattungssituation Geld von der Kasse dann zu bekommen für eine Indikation, die klar gestellt wurde. Man muss natürlich auch fragen, der Hausarzt, warum will er sie nicht behandeln? Was spricht dagegen? Es ist ja keine emotionale Erkrankung, sondern eine faktische Erkrankung. Und was Sie auch noch gesagt haben, ganz wichtiger Punkt, viele Patienten entwickeln tatsächlich diese Autoimmunerkrankung, Kollagenosen sprechen wir davon, die haben Anatiter, CCP-Antikörper, das sind Autoimmunantikörper im Blut und dann werden die erst richtig krank. Und die Frage ist natürlich auch, warum ist es in den 3 Jahren nicht besser geworden in dieser Therapie, weil Sie kommen ja wahrscheinlich auch keinen Schritt weiter.
Nein, nein, überhaupt nicht. Ich habe kein richtiges Medikament bekommen.
Ja.
Also das heißt, Sie haben die Antibiotikatherapie dann auch gar nicht sozusagen gemacht, weil der Arzt Ihnen das nicht verschrieben hat. Herr Dr. Schwarzbach, ich denke, ich darf mir bei verschiedenen Ärzten Meinungen einholen. Und wenn einer feststellt, ich muss ein Medikament nehmen, wieso bekomme ich bei Ihnen kein Rezept? Also erklären Sie unseren Hörern da auch jetzt noch einmal die Zusammenhänge.
Ja, das ist etwas Politik, worum es jetzt geht. Es ist so, dass im Arzneimittelbudget ist ein Budget vorhanden. Die Ärzte, die Hausärzte sind budgetiert. Das heißt, wenn man dann Antibiotika aufschreibt, die sind doch zum Teil recht teuer, stoßen die Budgets an die Grenzen. Und dann wird der Arzt sogar in Regress genommen von seiner Kassenärztlichen Vereinigung. Das ist eine ungute Situation. Wir sind auch gerade dabei mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern über Kontakte, dass wir da ein Ausnahmebudget kriegen. Wir selbst in Augsburg können jederzeit Rezepte schreiben. Da sind diese Rezepte zunächst Privaten vom Patienten zu bezahlen. Der Patient muss dann im Endeffekt versuchen, sich das Geld von der Kasse wiederzuholen. Das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, also er hat gesagt, auch nicht nur deswegen, ich wollte es ja selbst zahlen. Er hat gesagt, es ist ihm zu riskant. Er kennt die Krankheit nicht so genau, jetzt etwas von einem anderen Arzt zu übernehmen.
Ja, Sie müssen natürlich eins auch wissen, je länger Sie an einer Erkrankung leiden, da treten dann auch Gewebsschädigungen ein, wenn man diese Infektion dann nicht kausal, die Ursache behandelt, und man behandelt rein symptomatisch, das hat auch Nebenwirkungen. Also es gibt keine Schmerzmittel, die keine Nebenwirkungen hätten.
Ich habe Schmerzen natürlich.
Ja. Also da würde ich auf jeden Fall nochmal mit dem Arzt sinnvoll sprechen zu dieser Thematik. Es gibt auch die Deutsche Borreliose-Gesellschaft, dort gibt es Leitlinien, es steht alles klar drinnen, wie man sich verhalten solle, wie lange die Antibiose. Das kann ich aber auch gerne Ihrem Hausarzt mal zuschicken, kein Problem.
Ja, ich werde mich an Sie wenden. Ja? Ja. Dankeschön.
Dankeschön.
Wiederhören.
Auf Wiederhören. Das war eine Hörerin aus Bayern. Wir bleiben in Bayern, in München. Dort ist Frau Hildegard am Telefon.
Ja, guten Morgen zusammen. Ich wohne im Grünen und habe so Katzenbesuche, 3 Stück von den Nachbarn. Und regelmäßig kriege ich 5 bis 6 Zeckenstiche pro Jahr. Und im Augenblick ist es so, dass ich 2 Zeckenstiche heuer hatte. Nach dem ersten habe ich so schwere Kopfschmerzen bekommen, also unmittelbar. So 2 Tage, die sind inzwischen weg. Allerdings habe ich seit 5 Monaten, und das passt in Ihre Diagnostik, da habe ich eine Tendovaginitis am rechten Daumen und das ganze rechte Hand ist fast unbrauchbar für mich. Ich sollte die ruhig stellen, aber ich muss ja was tun. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das von einem Zeckenstich kommt.
Meine erste Frage wäre jetzt gewesen, hat die Zecke auf der rechten Körperhälfte in der Nähe des Armes gestochen, weil die Beschwerden meist dort dominant sind, wo auch der Zeckenstich war. Viele Patienten wissen aber nichts vom Zeckenstich. Ich würde es auf jeden Fall mal über die Antikörper über den Hausarzt abklären lassen.
Ich hatte schon mal eine Antikörperuntersuchung und die war positiv im letzten Jahr. Ja. Also ich sagte, na ja gut, dann müssen wir jetzt behandeln. Er sagte, ach, das ist so minimal, da braucht man nicht behandeln. Wie sieht das aus?
Mhm. Ja, der Antikörper sagt da gar nichts drüber aus. Er sagt nur, Sie hatten Zeckenstich gehabt definitiv und Sie haben Antikörper, also Borrelien, Antikörper gegen Borrelien produziert. Das sagt uns der Antikörper aus, nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, jetzt müsste man den LTT machen für die aktuelle Aktivität der Borrelien und den CD57-Zelltest für die Chronizität der Erkrankung.
Das müssen Sie noch mal langsam sagen.
CD57. Sollte ich den auch machen lassen?
Ja, man sollte, wenn der schon so lange her ist, schauen, ob da irgendwelche Bandenänderungen sind. Das macht auch einen Sinn. Grundsätzlich ist, wäre mir jetzt ganz, ganz wichtig, der CD57-Test, 57-Plus-Zelltest für die Chronizität und der LTT-Test für die aktuelle Aktivität.
Ja. Und wie gesagt, Sie können sich beim Hörerservice melden. Dort gibt es Informationen, wo Sie auch herausfinden, welche Ärzte in München einfach auch sich darauf schon spezialisiert haben. Die letzte Frage, Frau Hildegard.
Ja. Und zwar diese Tendovaginitis belastet mich so sehr, jetzt sollte das operiert werden. Was soll ich jetzt machen damit,
dass es
von den Borrelien kommt?
Sind Sie vorsichtig mit der Operation, wenn Infektion drinnen ist? Weil ich kenne viele, viele, viele Fälle aus meinem Bekanntenkreis und Familienkreis, wo Bakterien dann verstreut wurden durch die Operation. Also zunächst dann erst ein Antibiotikum, dann operieren, aber nicht ohne antibiotischen Schutz dann operieren. Weil wenn tatsächlich dort Borrelien, das sieht auch der Operateur nicht im Operationsfeld, vorhanden sind, dann haben Sie natürlich das Risiko der Streuung dieser Erreger im Körper.
Okay, dann mache ich das. Ich danke herzlich.
Und Dankeschön, Frau Hildegard.
Einen schönen Tag noch.
Auf Wiederhören.
Dankeschön, Wiederhören.
Wiederhören.
Wir nehmen die letzte Hörerin für heute auf Sendung. Unser Thema heute, die Zeckenborreliose, die Gefahr aus dem Unterholz. Frau Scheiper aus dem Münsterland, grüß Sie Gott.
Ja, guten Tag, Herr Dr. Schwarzbach. Ich hätte eine Informationsfrage, und zwar hatte ich vor circa 20 Jahren einen Zeckenbiss, der relativ spät erkannt worden ist. Ich hatte also diese Wanderröte, die hatte sich über den ganzen Bauchraum verteilt, und das hat letztendlich ein Hautarzt erkannt und sagte, ich müsste halt Antibiotika nehmen, da ich sonst eventuell nach 10 Jahren rheumatische Beschwerden bekommen kann etc. Habe dieses Antibiotika aber nur circa 8 Tage genommen und dann ging die Wanderröte zurück. Jetzt habe ich aber im Nachhinein immer wieder Muskelbeschwerden, fühle mich häufig erschöpft. Und ich weiß jetzt nicht, ob das noch Restfolgen sind oder ob das nicht richtig ausgeheilt ist. Was könnte ich da machen?
Was Sie jetzt so geschildert haben, ist auch sehr interessant, dass man auch noch nach vielen Jahren Folgesymptome bekommen kann. 8 Tage ist definitiv zu kurz, das wusste man vor 20 Jahren noch gar nicht so. Aber es ist schon mal gut. Ja, ist schon gut, dass Ihr Hausarzt auf jeden Fall behandelt hat. Aber ich vermute, das war damals einfach zu kurz und wahrscheinlich auch zu niedrig dosiert. Heute würde man 4 Wochen mindestens behandeln, so lange, bis die Wanderröte und diese lymphozytäre Infiltration weg ist. Also auch in Ihrem Falle machen Sie mal einen Antikörper-Immunoplot, machen Sie mal einen Aktivitätstest oder die beiden Aktivitätsteste, die ich geschildert habe, LTT-CD57-Test. Und dann muss man schauen, was haben Sie sonst noch für Beschwerden? Es gehört natürlich eine exakte differenzialdiagnostische Anamnese dazu. Und nochmal der Hinweis, es muss auch nicht alles Borreliose sein. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir sehr, sehr viele Chlamydien-Mykoplasmeninfektionen und Ehrlichien haben. Aber das würde, glaube ich, heute zu weit führen.
Ja, und wo kann ich das jetzt konkret machen lassen?
Adressen wir die Deutsche Borreliose-Gesellschaft oder rufen Sie doch bei Radio Horeb an.
Okay, ich bedanke mich.
Danke.
Auf Wiederhören. Herr Dr. Schwarzbach, wir haben jetzt viel gesprochen über die Zeckenborreliose. Wir haben davon gehört, dass sie oft unerkannt bleibt. Wir haben von Spätfolgen etwas gehört. Wir haben davon gehört, dass es auch oft von Ärzten nicht erkannt wird, die Erkrankung, und vielleicht auch nicht so ganz ernst genommen wird. Geben Sie uns jetzt noch mal so einen kleinen Fahrplan, wie wir uns verhalten sollten und wo wir uns hinwenden können, um auch einen Arzt unseres Vertrauens zu finden, wenn wir den Verdacht haben, an einer Zeckenborreliose erkrankt zu sein.
Ja, wir haben jetzt grundsätzlich heute doch gelernt und auch gesehen, dass das Arzt-Patienten-Vertrauensverhältnis zum Hausarzt sehr, sehr wichtig ist, ob dann auch eben die Diagnostik, die wir fachkompetent oder andere Kollegen der Deutschen Borreliose-Gesellschaft stellen können, dass man auch fachgerecht dann behandelt wird von dem Hausarzt, überhaupt die Möglichkeit bekommt, die Chance, dann auch eine kausale, eine ursächliche Therapie zu machen. Grundsätzlich soll man nicht nach Zeckenstichen in Panik verfallen. Allerdings haben Sie auch etwas heute gehört, dass wir diese Thematik doch ernster nehmen müssen, als es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren war, weil wir doch mehr Zecken haben und auch möglicherweise alte, ältere Fälle, die noch nicht erkannt wurden. Das heißt, die Dunkelziffer kann natürlich auch noch dazu kommen. Sie haben gesagt, 60 bis 100.000 Neuerkrankungen jährlich ist doch eine sehr, sehr hohe Zahl, wenn die Dunkelziffer noch dazukommen sollte. Das heißt, wir müssen uns hier fachkompetent dieser Thematik stellen, und das Ziel auch von uns, die sich damit jeden Tag beschäftigen mit diesen Erkrankungen, ist tatsächlich, dass wir ein Netzwerk von fachkompetenten Ärzten in Deutschland aufbauen. Und hier müssen auch die Universitäten mithelfen. Hier müssen natürlich auch die Politiker mithelfen. Hier ist noch viel Handlungsbedarf. Und vor allen Dingen muss auch die Forschung noch sehr viel Forschungsarbeit leisten.
Und eine große Pioniersarbeit scheinen auch die verschiedenen Selbsthilfeorganisationen zu leisten, die sich für die Borreliose einsetzen. Kann ich mich mit einem guten Gewissen an eine Selbsthilfegruppe wenden, oder ist Ihre Erfahrung aber auch, dass man sich gegenseitig dort ansteckt und vielleicht Ängste geschürt werden? Wie schätzen Sie das als Arzt, als Labormediziner ein?
Ja, man muss sich doch in Deutschland auch oder in Europa die Frage stellen, warum haben wir immer mehr Selbsthilfegruppen? Das heißt, wir haben Systemfehler. Das heißt, unser System stimmt nicht. Wir bräuchten ja keine Selbsthilfegruppen in den Bereichen, wenn im Endeffekt das System stimmen würde, die Ärzte sich auskennen würden, die Forschung ordentlich arbeiten würde. in verschiedenen Bereichen. Das heißt, hier ist absoluter Handlungsbedarf. Über 100 Selbsthilfegruppen allein in Deutschland, das ist Zeichen genug. Und man muss diese Sache deshalb ernst nehmen und auch in ständigem Austausch zu den Selbsthilfegruppen stehen und auch deren Sorgen anhören.
Und Selbsthilfegruppen, dazu gehören auch kompetente Ärzte, die ihre Hilfe anbieten und wo ich mir, wenn ich jetzt in einem Gebiet wohne, nicht in München, nicht in der Gegend von Augsburg, wo ich vielleicht zu Ihnen kommen kann, aber wir haben ja auch schon gehört, dass Sie überlastet sind, Ihr Zentrum, dann könnte ich mich an eine Selbsthilfegruppe wenden, die mir weiterhilft, damit ich auch fachkompetent von einem Arzt betreut werde und der mir auch Informationsmaterial an die Hand gibt, dass ich das Vertrauensverhältnis, das ich vielleicht zu meinem Arzt habe, weil ich möchte ja auch nicht unbedingt den Arzt wechseln, Herr Dr. Schwarzbach.
Sie brauchen unbedingt Ihren Hausarzt, auch das Vertrauensverhältnis und auch, dass der Arzt hinter dieser Behandlung steht, hinter der Diagnose steht und sich auch damit beschäftigt weiterhin. Natürlich, vergessen Sie auch nicht, es sind auch viele Ärzte selber betroffen und die Deutsche Borreliose-Gesellschaft hat schon über 150 Mitglieder in Deutschland. Davon sind Wissenschaftler dabei, da sind auch natürlich praktizierende Ärzte dabei. Wir sind eine gute Versorgungssituation in Deutschland schon erreicht.
Also Sie sind Mitglied in der Deutschen Borreliose-Gesellschaft. In dieser Gesellschaft sind eher Mitglieder aus Ihrem Fachbereich, also keine Betroffenen. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich gerne an eine Selbsthilfeorganisation wenden möchten, ich gebe Ihnen jetzt dazu die Rufnummer, die Sie aber auch gerne bei unserem Hörerservice erfragen können, nämlich die Rufnummer vom Borreliose- und FSME-Bund Deutschland. Dazu wäre die Rufnummer 0180, also 0180, die Vorwahl, und dann die Rufnummer 500-6935. Ich sage nochmal die Telefonnummer von der Borreliose- und FSME-Bund Deutschland: 0180-500-6935. Der Anruf kostet Sie 14 Cent in der Minute. Sie können bei unserem Hörerservice anrufen, wenn wir jetzt diese Rufnummer zu schnell durchgesagt haben. Der Hörerservice hat die Rufnummer 0700 7525 7525. Informationen finden Sie auch im Internet auf unserer Homepage horeb.org. Einen Mitschnitt dieser Sendung bekommen Sie beim Radio Horeb CD-Dienst, die Rufnummer 0700 7525 7520. Herr Dr. Schwarzbach, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie unser Studiogast waren. Wünsche Ihnen, Ihrem Institut, Ihren Mitarbeitern noch weiterhin alles Gute. Danke, dass Sie hier bei uns in München zu Gast waren.
Ich bedanke mich auch recht herzlich und wünsche auch Radio Horeb alles Gute für die Zukunft.
Mein Name ist Sabine Böhler. Schönen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein, für Ihr Mitmachen, für Ihre Anrufe, für Ihr Vertrauen. Alles Gute für Sie. Gottes reichen Segen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.